Unser Predigtext ist Matthäus 21, die Verse 1 bis 11. Das ist das Wort Gottes. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Bethphage kamen, an den Ölberg, da sandte Jesus zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das euch gegenüberliegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, so sollt ihr sprechen: Der Herr braucht sie, und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt werde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jesus ihnen aufgetragen hat, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie. Und er setzte sich darauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf den Weg. Andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen: Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, der kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Und die Volksmengen aber sagten: Dieser ist Jesus, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Das ist das Wort des Herrn. Himmel und Erde werden vergehen, Gottes Wort wird niemals vergehen. Lieber himmlischer Vater, danke für dein Wort, für dein unfehlbares, ewiges Wort. Und wir bitten dich, dass du uns verstehen lässt, was du hier sagst zu uns. Bitte öffne unsere Herzen, gib uns Glauben, und öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Die beiden blinden Männer, über die wir am letzten Sonntag nachdachten, die hatten es schon bezeugt. Jesus ist der Sohn Davids, der König des Volkes Gottes, der gekommen ist, um auf dem Thron der Herrlichkeit zu sitzen. Kurz davor hatte Jesus seinen Jüngern deutlich erklärt, dass er nach Jerusalem gehen muss, um zu leiden und zu sterben und um dann wieder auferweckt zu werden. Und zu diesem Ziel ist er jetzt auf dem letzten Wegstück unterwegs nach Jerusalem. Wir befinden uns vielleicht etwa eine Woche vor dem schrecklichen Ereignis der Kreuzigung des Sohnes Davids, des Sohnes Gottes. Was viele derer, die ihm bald jetzt zujubeln werden, nicht erkennen, ist, dass der König jetzt gekommen ist, um zuerst zu leiden und sich erst danach auf den himmlischen Thron setzen wird. Bei seinem Einzug in Jerusalem ist jetzt erst nur seine Herrlichkeit sichtbar, nicht wahr? Und wird vom ganzen Volk bejubelt, von dem Volk, das bald darauf schreit: Kreuzige ihn! Ich glaube, die Volksmengen hier wissen nicht wirklich, was sie tun. Das Ereignis, das wir hier beschrieben sehen, ist ein von Gott herbeigeführter Moment, der vorerst nur vorabbildet, was später einmal in Vollkommenheit geschehen wird. Jedes Knie wird sich einmal beugen, jede Zunge wird bekennen, dass Jesus Christus Herr und König ist. Jetzt, in diesem Moment, ist dieses Ereignis hier nur eine Vorschattung. Es ist, wie wenn der Vorhang, der die Zukunft noch verhüllt, kurz beiseite gezogen wird, um Jesus zu offenbaren, zu zeigen, wer er wirklich ist. Dann wird der Vorhang wieder zugezogen für eine Zeit. Das Ganze steht unter dem Motto, das Matthäus immer wieder anspricht, wenn er über das Wirken Jesu berichtet und das er auch hier im Vers 4 wieder nennt: Dies ist geschehen, damit erfüllt wird, was durch den Propheten geredet ist. Dieser Satz kommt sehr oft vor im Matthäus-Evangelium. Zuerst, bevor der Herr die Erfüllung der Prophezeiungen durch seinen glorreichen Auftritt hier demonstriert, zeigt er, wie Gottes Vorsehung alles im Detail bereit gemacht hat dafür. Früher, sagt er zu einem Schriftgelehrten, der ihm nachfolgen wollte, der sagte, ich folge dir nach überall hin, sagte der Herr, die Vögel haben Nester, die Füchse haben Höhlen, aber der Sohn des Menschen hat nichts, um sein Haupt hinzulegen. Und hier sehen wir, dass er auch kein eigenes Reittier hatte, keinen Esel, um darauf zu reiten. Und er brauchte ja nicht nur irgendein Tier, Reittier, nicht nur irgendeinen Esel, sondern er brauchte ein Jungtier, auf dem noch nie ein Mensch geritten war. Der sündlose, reine Menschensohn und Gottessohn braucht ein Reittier, das ungebraucht war, sozusagen. Was auch seine Reinheit symbolisiert. Ein reines Tier für den reinen Menschensohn, Davidsohn, König. Da Jesus keinen solchen Esel besitzt, auch seine Jünger nicht, muss er sich einen ausleihen, nicht wahr? Dies ist aus menschlicher Sicht, denn aus Gottes Sicht ist dieses Eselsjunge exakt zu diesem Zweck bestimmt und vorbereitet, dass der Herr darauf in Jerusalem einreiten kann. Es steht bereit. Gott in seiner Vorsehung hat es bereitgestellt. Und das sehen wir auch daran, dass niemand Widerstand leistet, dass die Jünger das Tier losbinden und mitnehmen. Es gibt nur eine Rückfrage. Jemand sagt, was macht ihr hier? Und als die Jünger antworten, der Herr braucht es, wir bringen es aber bald zurück, da sind die Besitzer zufrieden. Und das ist erstaunlich, nicht wahr? Stell dir vor, du siehst, wie jemand dein Velo von deinem Velostand wegnehmen will und du fragst, hey, was machst du da? Und dann sagt der andere einfach, mein Chef braucht es kurz, ich bring's dann bald zurück. Würdest du sagen, aha, okay, ja, und ihn gewähren lassen? Ich denke, eher nicht, oder? Aber Gott hat das so vorbereitet, auch den Besitzer des Esels. Schon dieses kleine Detail in dem Ereignis. Das ist Teil des großen Ereignisses, das die Propheten vorangekündigt hatten. Nicht nur, dass Jesus auf dem Esel in die Stadt einreiten wird, sondern auch die Vorbereitung dafür ist in Gottes Plan. Exakt so, wie es geschieht. Jesus zeigt, dass er im Detail weiß, dass es eine Eselin mit ihrem Fohlen gibt, dass sie für diesen bestimmten Zweck für ihn bereitstehen, wo sie stehen und dass die Besitzer sie ihm widerspruchslos überlassen. Er sagt damit, alles geschieht nach Gottes Plan, nach seiner Vorsehung. Und das passt damit zusammen, dass danach das ganze Volk ihm widerspruchslos als dem messianischen König zujubelt. Ob der Besitzer des Esels von sich aus einverstanden war, dass Jesus ihn gebrauchte, und ob die Menschenmenge von Herzen Jesus Tribut brachte, oder ob sie es unwissend oder gar als Ungläubige taten, ist hier nicht so entscheidend. Es geschieht alles nach Gottes Verordnung, die durch die Propheten vorausgesagt wurde. Wenn Matthäus im Nachhinein, hier wie er das aufgeschrieben hat, wenn er im Nachhinein die Ereignisse so kommentiert, dass er sagt, dies ist geschehen, damit erfüllt wurde, dann meint er nicht einfach nur, dass die Sache geschehen musste, weil sie so vorausgesagt war, sondern dass daran erkannt werden sollte, dass Jesus derjenige ist, der die Prophezeiungen erfüllt. Wenn es geschieht, sollte den Leuten, die es erleben, die prophetischen Passagen in den Sinn kommen, natürlich, so dass sie daraus die richtigen Schlüsse ziehen und den angekündigten König erkennen. Dazu haben die Propheten gesprochen. Hier sind es zwei Schriftstellen eigentlich aus den Propheten. Meistens denkt man bei dieser Geschichte mit dem Eselsfüllen natürlich an Zacharia 9, Vers 9. Aber eigentlich sind es zwei Stellen, die Matthäus zusammenführt. Das tun die Schreiber des Neuen Testaments oft. Sie führen Stellen zusammen. Sie mischen sie manchmal richtig durcheinander. Und beide diese Stellen, die Matthäus zusammenführt, die enthalten die gleiche Aufforderung an Jerusalem. Jesaja prophezeite rund 200 Jahre früher als Zacharia, aber beide haben dasselbe prophetische Zeugnis im Blick auf den König, den Sohn Davids. Jesaja schrieb, sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil oder deine Rettung kommt. Siehe, dein Lohn ist bei ihm und seine Belohnung geht vor ihm her. Und Zacharia haben wir schon gelesen. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir. Gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Siehe, deine Rettung kommt zu dir, siehe, dein König kommt zu dir. Jesaja sagt, deine Rettung, Zacharia sagt, dein König kommt zu dir. Und das gehört ja beides zusammen. Der König kommt, er bringt die Rettung. An beides sollten die Menschen in Jerusalem denken, wenn Jesus jetzt auf diesem Eselsfohlen in die Stadt einreitet. Der Mann auf dem Eselsfohlen, das muss der versprochene König sein. Und er ist es, der die Rettung bringt, von der Jesaja sprach. Es kann sein, dass einige oder auch viele aus der Volksmenge tatsächlich an diese Prophezeiung oder Prophezeiungen dachten und deshalb laut jubelten, wozu Zacharia auch auffordert. Aber viele haben sich wohl den Jubelrufen angeschlossen, ohne dass ihr Herz wirklich beteiligt war. Es sollte Gottes Wille erfüllt werden. Das Bild des einreitenden Königs soll aufgerichtet werden. Die Menschen tun, was Gott will, ob sie von Herzen wollen oder nicht. Es wird sich einmal jedes Knie beugen und jede Zunge bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Philipper 2, Vers 10. Die Knie und die Zungen aller Menschen werden sich beugen und bekennen. Aller Menschen, derer, die Christus lieben, und der Ungläubigen, die sich am Ende nur widerwillig beugen und bekennen. Der Unterschied liegt darin, dass die Menschen sich entweder jubelnd über den König freuen und das Wohlwollen des Königs für alle Ewigkeit genießen, oder ob sie gezwungen dem König die Ehre geben und selbst aber nur seinem Gericht unterworfen werden. Der König wird geehrt werden, weil ihm nur das gebührt. Wir können die Betroffenen hier vielleicht mit Esther und Haman vergleichen. Ihr kennt die Geschichte von Esther, die Königin wurde, und Haman, der Widersacher des Volkes Gottes. Die erlebten, wie Mordechai geehrt wurde. Mordechai musste im königlichen Kleid auf einem königlichen Platz Pferd über den Platz geführt werden. Und seine Ehre musste in der Stadt ausgerufen werden. Das ist eine Vorschattung von dem, was hier mit Jesus geschieht. Für Esther war das eine Freude, natürlich. Ihr Mordechai wurde geehrt und wurde auf dem Pferd über den Platz geführt. Für Haman eine bittere Niederlage. Und er musste sogar selbst den Mordechai über den Platz führen und vor ihm ausrufen und ihn ehren. Aber Haman musste Mordechai die königliche Ehre erweisen. Und seine hassvolle Haltung wurde ihm zu verderben und sie führte dann zu seiner Niederlage und zu seinem Tod. Er wollte eigentlich Mordechai an einen Holzpfahl hängen lassen. Aber es war Gottes Wille, dass er ihn ehren musste. Die Geschichte von Haman und Mordechai sind eine der vielen Vorschattungen von dem, was Jesus bringen wird und was hier jetzt mit Jesus geschah, der von dem ganzen Volk geehrt und bejubelt wurde. Der König wird auch von denen aus dem Volk geehrt, die ihn hassen und schließlich am Kreuz haben wollen. Aber Gott hat es so verordnet, durch die Propheten vorhergesagt, dass er als König in seine Stadt einreiten wird und die königliche Ehre erhält. Was hier noch verfrüht ist eigentlich, aber das wird dann sich erfüllen. Es zeigt etwas von dem jetzt schon und doch noch nicht der Erfüllung des ganzen Plans Gottes. Jetzt schon und doch noch nicht. Was den Jüngern und allen Anwesenden hier als Erfüllung der Prophezeiungen Jesajas und Zacharias vor Augen gehalten wurde, war selbst wieder ein prophetisches Bild, das erst später noch in seiner ganzen Fülle erfüllt werden würde. Jesus ritt noch nicht in die Stadt ein, um dort sogleich als König gekrönt zu werden. Das passierte nicht. Der erwähnte Vorhang geht wieder zu und da geht es anders weiter. Im Gegenteil, um es mit den Worten von Hermann Riederbos zu sagen, jeder Schritt des Eselsfohlens führte den Herrn in Richtung seines Kreuzes. Und eigentlich wurde unser Herr auch von der Menschenmenge unter Jubelrufen zu seiner Hinrichtung geleitet. Aber bevor all das geschah, was auch über ihn noch prophezeit ist, sollte kurz der Vorhang beiseite gezogen werden und dieses Bild vom einreitenden König zeigen, wohin ihn sein Leidensweg am Ende führen wird. Er wird als König von seinem Volk in Ewigkeit gefeiert werden. Und er wird durch sein Leiden und Sterben seinen endgültigen Sieg über Finsternis und Tod erringen. Jetzt reitet er demütig auf einem kleinen Esel. Dann wird er auf einem weißen Pferd reiten und siegreich sein Königreich einnehmen. Das lesen wir in der Offenbarung gegen Ende. Und dieser endgültige Sieg ist zwar festbestimmt, es gibt keine Zweifel darüber. Aber er war für sein Königreich noch nicht in Kraft getreten, als Jesus in Jerusalem einritt, an dieser Stelle, zu diesem Zeitpunkt. Dieser König war ja unterwegs zu seiner Verhaftung und Kreuzigung. Aber die Untertanen seines Königreichs brauchten dieses Bild als den ermutigenden Einblick in die Zukunft. Und seine Feinde brauchten diesen Einblick, um zu sehen, was so oder so auf sie zukommt. Das Buch der Offenbarung hat für uns eigentlich einen ähnlichen oder den gleichen Zweck. Wir bekommen in ihm gezeigt, wie unsere Geschichte ausgeht. Das ist auch so ein Bild, das aufgerichtet ist. Die Offenbarung. Zuerst die frühe Kirche und zu allen Zeiten die unter Verfolgung leidende Kirche bekommt ihren großen Trost und ihre Zuversicht durch die vielen Bilder in der Offenbarung, die auf verschiedene Weise Jesu Sieg und seine endgültige Königsherrschaft präsentieren. Und die Volksmengen, die hier vielleicht eine Woche vor seinem Kreuz ihm zujubeln und rufen, Hosanna, dem Sohn Davids, gepriesen sei, der kommt im Namen des Herrn. Sie bezeugen dasselbe. Hosanna, das ist ein Hilferuf, den man an Gott richtete. Im Hebräischen bedeutet es, hilf doch Herr, rette doch. Und wenn die Leute hier in Jerusalem so rufen, dann bezeugen sie, dass sie erkennen, dass Jesus der ist, den Jesaja ankündigte. Sagt der Tochter Zion, siehe, dein Heil oder deine Rettung kommt. Oder Zacharia, der schrieb, siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er. Und die meisten dachten wahrscheinlich, dass er jetzt die göttliche Hilfe und Rettung bringt. Jetzt passiert's. Sie haben wohl einfach die Kleinigkeit übersehen, dass Zacharia sagt, demütig und auf einem Eselsfohlen reitend. Noch nicht siegreich auf einem Pferd. Sie denken wohl, dass er jetzt unmittelbar die Rettung von der Herrschaft der Römer und aller politischen Feinde Israels bringt. Sie rufen auch, wer ist dieser? Und die anderen antworten, dieser ist Jesus, der Prophet. Das klingt sehr ähnlich wie die Liturgie des Psalmes 24, die wir am Anfang vom Gottesdienst auch gelesen haben. Erhebt ihr Tore, eure Häupter, erhebt euch ihr ewigen Pforten, dass der König der Herrlichkeit einzieht, rufen die einen und die anderen. Wer ist der König der Herrlichkeit? Der Herr der Heerscharen, er ist der König der Herrlichkeit. Das ist sehr ähnlich, was hier gerufen wird von den Volksmengen. Wie wenn sie einander liturgisch zurufen würden. Wer ist dieser? Er ist der König der Herrlichkeit. Jesus ist dieser Prophet, den Mose schon ankündigte, der König der Herrlichkeit, den die Propheten ankündigten. Er wird sein Königreich aufrichten, das alle anderen irdischen Königreiche überwindet und sie beseitigt. Aber das liegt aus der Sicht der Volksmengen hier in ferner Zukunft. Zuerst wird er am Kreuz das Königreich des Satans besiegen. Seine Rettung ist die von der Knechtschaft der Sünde, unter der die Reiche dieser Welt noch gefangen sind. Und diesen Sieg über die Herrschaft der Sünde hat er aus unserer Sicht, ja, aus unserer Sicht heute bereits errungen. Aber auch wir warten noch, bis sein Königreich endgültig aufgerichtet ist, wenn er wiederkommt und alle Dinge wiederherstellt. Er sitzt bereits heute auf seinem königlichen Thron, zur Rechten des Vaters im Himmel, ja. Aber von dort, so sagt der Apostel Paulus, muss er herrschen, bis alle Feinde unter seine Füße gelegt sind. Das ist noch etwas Vorläufiges, das jetzt geschieht. Und das wird endgültig erfüllt, wenn der Tag des Herrn kommt. So schreibt der Apostel Petrus, 2. Petrus 3, Vers 10. Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb. An ihm werden die Himmel mit gewaltigem Geräusch vergehen, die Elemente aber werden im Brand aufgelöst und die Erde und die Werke auf ihr im Gericht erfunden werden. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottesfurcht, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet? Das ist unsere Position und unsere Haltung. Wir erwarten den Tag der Ankunft, des Tages Gottes in einem Leben in der Heiligkeit. Während wir auf diese herrliche Offenbarung unseres Königs warten, lasst uns in der Weise warten, wie Petrus uns das auch anbefiehlt in diesem Kapitel 3. Deshalb, Geliebte, da ihr dies erwartet, befleißiget euch, unbefleckt und tadellos vor ihm im Frieden befunden zu werden. Und weiter, da ihr, Geliebte, es nun vorher wisst, so hütet euch, dass ihr nicht durch den Irrtum der Ruchlosen mit fortgerissen werdet und aus eurer eigenen Festigkeit fallt. Wachset aber in der Gnade und Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen.